Ja, jetzt möchte ich den zweiten Teil des 21. Kapitels aus dem Johannesevangelium lesen. Es geht also weiter. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dass dieser Jünger nicht stirbt. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wozu Ihr Leben gut ist, was Ihr Leben bewirken soll oder auch, was Ihr Leben wert ist? In einer großen deutschen Tageszeitung las ich einmal eine Antwort auf diese Frage: Was ist ein Mensch wert? Da konnte man nachlesen, was Versicherungsexperten für Durchschnittswerte errechnet hatten. Unter anderem 220.000 Euro für einen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Menschen. Und der Wert sinkt mit seinem Alter oder steigt mit seiner beruflichen Qualifikation. Der Mensch wird taxiert wie ein Gebrauchtwagen. Und der Wert eines solchen Autos zum Beispiel oder eines anderen Artikels richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Ein Auto kann bei einem Gebrauchtwarenhändler noch gut 5.000 Euro wert sein, aber wenn sich zu diesem Preis kein Käufer findet, dann sinkt sein Wert. Und wir haben auch noch deutlich in Erinnerung, wie vor der vergangenen Bundestagswahl um die K-Frage gerungen wurde. Wer ist würdig, Kandidat zu sein? Heute Morgen geht es in der Predigt auch um eine K-Frage. Nur wird hier kein Auto angeboten oder auch kein Kanzlerkandidat oder keine Kanzlerkandidatin bestimmt, sondern es geht um die Kernfrage des Christseins. Und dieser Kern der biblischen Botschaft ist die Liebe Gottes, die ihre Bestätigung fand, als Jesus am Kreuz für Sünder und Versager starb. Und jeder von uns ist heute einen ganzen Christus wert. Und dieser Preis verändert sich nicht. Er fällt auch nicht mit steigendem Alter oder steigt mit höherer Qualifikation. Dieser Preis bleibt immer gleich. Die äußere Situation, in der sich also die Jünger Jesu zur Zeit der Textbeschreibung von Johannes befanden, kann eigentlich nicht schöner sein. Sie hatten die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Sie fühlten sich sicher als abgeschriebene Versager. Aber als sie zurückkamen von ihrem misslungenen Versuch, wieder Fische zu fangen, hatte Jesus dafür gesorgt, dass sie in Strandnähe doch noch einen guten Fang machten. Und sie konnten dann nach der Arbeit die Ruhe am See und die leckeren Fische genießen, die Jesus für sie bereithielt, frisch am Feuer gegrillt. Und nach dem Frühstück machten Jesus und Paulus und Petrus einen Verdauungsspaziergang am Ufer des Sees. Es war die erste Gelegenheit, bei der Petrus mit Jesus nach dessen Auferstehung allein war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Petrus mulmig zumute war. Petrus überlegte und dachte daran, dass er dreimal geschworen hatte, Jesus nicht zu kennen, nur um sein Leben zu retten und in Sicherheit zu bringen. Wollte Jesus ihn überhaupt noch als Nachfolger haben? Hatte Jesus noch Interesse an dem Versager Petrus? Aber dann schreibt die Liebe Jesu Geschichte. Und Jesus klärt die K-Frage. Wer ist für ihn, für Jesus, die erste Wahl? Und mitten in der Stille des morgendlichen Spaziergangs am See dann die schmerzende Frage. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als irgendjemand sonst hier? Was für eine Frage. Und wie redet Jesus Petrus an? Warum sagt er nicht einfach nur Petrus, der Fels? So wurde doch Petrus am liebsten gerufen. Aber ich denke, wir kennen das aus unseren Familien. Wenn ich damals, als mein Sohn klein war, mit ihm normal redete, dann nannte ich ihn Matti. Und hatte ich etwas ernstere Bedenken und ernstere Dinge mit ihm zu sprechen, dann habe ich ihn bei seinem vollen Namen genannt, Matthias. Aber ich denke, wenn ich einen drohenden Zeigefinger damit gehoben habe, Jesus tut das nicht, denn Jesus ist ganz anders als wir Menschen. Und ich glaube, so einen drohenden Zeigefinger hat Jesus mit seiner Frage auch gar nicht gemeint. Jesus nannte nämlich Petrus zu Beginn seiner Berufung auch Simon, Sohn des Johannes. Damals stand Petrus vor einer ganz wichtigen Lebensentscheidung, entweder weiter Fische zu fangen oder Menschenfischer zu werden. Damals entschied sich Petrus, Jesus zu folgen. Es war für ihn eine wichtige Entscheidung. Und jetzt geht es wieder um eine solche Lebenswende. Und dann die Frage, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als irgendjemand sonst hier? Die Frage tat weh. Wenn der Herr die Frage stellt, hast du mich lieb, dann ist das zuerst Ausdruck seiner Liebe zu uns. Er hat diese Liebe am Kreuz unter Beweis gestellt, wo er Menschen ins Leben liebte, damit sie nicht verloren gehen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Als ich mein Leben Jesus anvertraute, sagte man damals, ich habe mich für Jesus entschieden oder ich habe mein Leben Jesus übergeben. Diese Aussagen waren nicht falsch, aber einseitig. Die Bibel formuliert nämlich ganz anders. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In Wirklichkeit also ist es so, Jesus hat sich für uns entschieden. Seine Liebe kommt uns entgegen. Er tut den ersten Schritt und wir antworten. Hast du mich lieb? Der Auferstandene stellt diese Frage dreimal dem Petrus. Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Triumphierend hatte Petrus versprochen, Herr, ich gehe mit dir bis in den Tod, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Das Merkmal der Liebe Jesu ist die Vergebung, ist, dass er einen Neuanfang schenkt. Und das ist die Liebe, die sich nicht erbittern lässt, die das Böse nicht zurechnet, die Liebe, die Rückkehr und neue Gemeinschaft mit Gott schenkt, ohne Vorleistung von Seiten des Menschen, der versagt hat. Die Frage, hast du mich lieb, ist kein Vorwurf bei Jesus. Die Frage beinhaltet eine herzliche Einladung. Menschen, die mit ihrer Schuld nicht fertig werden, sind bei Jesus herzlich willkommen. Und Petrus antwortet. Der gewohnt selbstsichere Ton in seiner Stimme ist jetzt verschwunden. Er antwortet mit Ja. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und nun wendet er sich seinem Herrn zu, und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus jetzt aufatmet. Nun ist ja alles klar, alles ist bereinigt, alles ist gesagt. Jesus hat gefragt und ich habe geantwortet. Doch in dieses erleichterte Gemüt des Petrus die erneute Frage Jesu. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Hat Jesus bei diesem wichtigen Gespräch vielleicht nicht richtig zugehört? Doch, sicherlich. Aber die Liebe räumt auf. Jesus führt eine Wurzelbehandlung durch, eine Generalreinigung. Denn nach der zögerlichen Antwort von Petrus fragt Jesus noch ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus jetzt doch unruhig wurde und wieder nah am Weinen war. Vermutlich hörte er in Gedanken den Hahn wieder krähen. Dieses Krähen, das ihm damals bewusst machte, dass er seinen Herrn dreimal verleugnet hatte. Ganz laut, so wie das Kikeriki im Hof des Kaiphas, genauso schwer kam jetzt das Schuldgefühl zurück mit dieser dreifachen Frage. Und vor seinen Augen lief vielleicht so eine Art Film ab. Alles Schöne, das er mit seinem Herrn erlebt hatte, machte er noch einmal durch, alle Situationen, in denen er Jesus lieben lernte. Und er muss doch mit Ja antworten. Ja, Herr, ich kann nicht anders. Ja, ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber ich habe dich lieb. Kennen Sie das vielleicht auch? Da ist einem etwas ganz Dummes passiert. Man ist schuldig geworden. Und man sagt zu Jesus: Herr, es tut mir leid, es wird nicht wieder vorkommen. Und dann, ein paar Tage später, wieder das Gleiche. Und ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Heißt das, ich habe Jesus nicht mehr lieb? Darf ich mich nicht mehr Christ nennen? Doch. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich bin wieder schuldig geworden. Aber ich möchte zu dir zurückkommen. Ich möchte um Vergebung bitten. Und ich liebe dich, weil ich weiß, dass du niemals dein Angebot, mir zu vergeben und mich lieb zu haben, zurückziehst. Jesu Liebe räumt auf mit unserer Vergangenheit. Das tut weh. Es hat Petrus geschmerzt und es schmerzt uns. Aber es ist nötig. Und es ist unglaublich befreiend. Jesus möchte uns von unserer Schuld befreien, egal wie groß sie auch sein mag. Und Jesu Liebe räumt auf, um aufzubauen. Wenn der Grund sauber gelegt ist, dann geht es auch weiter. Denn jetzt kommt ein ungeheuer mutmachender Auftrag für Petrus. Und dieser Auftrag beinhaltet zweierlei. Zum einen ist es die Aufgabe, und zum anderen ist in diesem Satz die Vergebung enthalten. Indem Jesus diesen Auftrag erteilt, vergibt er Petrus. Er erkennt die Liebe des Petrus an, er glaubt Petrus. Und das finde ich das Wunderbare an Gott. Er weiß genau, wen er sich mit uns eingekauft hat. Aber er will dennoch unsere Mitarbeit und unsere Gemeinschaft. Wenn wir Menschen mit einem anderen Menschen einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann sind wir ganz vorsichtig und werden wohl kaum noch mal einen neuen Auftrag weitergeben. Gott ist anders. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und damit sind die Christen gemeint mit diesen Schafen und Lämmern, denn wir sind oft so hilflos und sind auf Unterstützung und Begleitung angewiesen. Und es hat sich auch in der Vergangenheit dann oder in der Zukunft dieser Gemeinde in Jerusalem gezeigt, dass es ganz nötig war, dass sie einen Hirten hatten, der sie als Schafe und Lämmer begleitete. Denn kurz nach Jesu Auferstehung brach eine Verfolgung in Jerusalem aus. Und die Gemeinden, die Christen dort in der Stadt, brauchten die Hilfe und die Begleitung. Was hat Jesus ihnen anvertraut? Weiß ich, wozu Gott mich haben will? Gott möchte uns gebrauchen. Und Gott hat jedem Christen einen Auftrag gegeben. Vielleicht haben wir ihn noch nicht entdeckt. Soviel ich weiß, klagt unsere Gemeinde nicht über zu viel Mitarbeiter. Gott möchte sie, Gott möchte uns gebrauchen. Jeder von uns hat Begabungen. Und wenn Sie diese bisher noch nicht in die Gemeinde eingebracht hatten, möchte ich Sie ermutigen, diese Gaben der Gemeinde anzubieten. Denn diese Gaben sind das Potenzial, womit Gott nicht nur Menschen verändert, sondern auch unsere Stadt Obertshausen und unsere Region erreichen und erneuern will. Aber hier ist noch nicht Schluss. Entscheidendes fehlt noch. Petrus hat gerade einen Auftrag bekommen. So aufbrausend er früher oft war, so begeisterungsfähig zeigt er sich auch jetzt. Er ist schon wieder ganz bei der Sache. Er dreht sich um und sieht Johannes hinter sich. Petrus hat schon den Hirtenblick und fragt Jesus, was aus diesem wird. Jesus gibt ihm eine klare Antwort. Petrus, es geht dich nichts an. Folge du mir nach, richte dich auf das Wesentliche aus. Deine Priorität liegt in der Nachfolge. Hier sind wir bei der K-Frage. Jesus möchte der Kern unseres Lebens sein. Der Dienst kommt erst danach. Es geht nicht darum, ob ich der Kanzler in der Gemeinde bin, sondern Jesus möchte mein Regierungschef sein. Jesus möchte zuerst mit uns leben und er will mit uns Gemeinschaft haben. Zuerst kommt das Nachfolgen und wenn das stimmt, dann klappt auch der Dienst. Dann läuft dieser Einsatz für Jesus ganz automatisch. Und vielleicht ist Ihnen der kleine Unterschied in den Worten Jesu nicht aufgefallen. Das erste Mal sagt Jesus noch, folge mir nach. Jetzt spitzt Jesus seine Aussage zu, folge du mir nach. Wenn wir unsere Prioritäten nicht richtig setzen, dann erreichen wir nicht unser Ziel. Dann können wir vielleicht für Gott leben, aber nicht mit ihm. Gott möchte das Zentrum unseres Lebens sein. Und das Zentrum beeinflusst alle Lebensbereiche. Jesus möchte vorne dran stehen, egal was in unserem Leben wichtig scheint. Ob Job, ob Partner, ob Familie, ob Gemeinde. Zuerst Jesus oder alles mit ihm. Manchmal denken wir auch, was geschieht mit meinem Partner, mit meinen Kindern? Können wir gemeinsam Jesus nachfolgen? Oder soll ich nicht besser warten, bis auch sie mitziehen? Jesu Wort, folge du mir nach, gilt heute uns. Jeder ganz persönlich für sich ist aufgefordert, Jesus nachzufolgen, unabhängig davon, ob der andere den gleichen Schritt tut. Manchmal denke ich, mein Glaube ist so eine Art Schönwetterglaube. Mir geht es gut, ich erleide keine Einschränkungen, kaum die Herausforderung, für meinen Glauben mit Leib oder Leben einstehen zu müssen. Und so ähnlich muss sich Petrus bis Karfreitag gefühlt haben. Dann hat er Angst vor der eigenen Courage bekommen, als er Jesus in den Hof des Hohenpriesters folgte. Und ich denke, es gehörte schon eine ganze Menge Mut dazu, diesen Schritt zu tun, nachzufolgen bis in den Hof. Aber dann verließ ihn sein Mut. Er verließ Jesus und er spürte, dass sein Glaube doch nicht so belastbar war, wie er sich eingebildet hatte. Und manchmal meine ich, Wir müssen auch unser Karfreitagserlebnis machen, um unsere Schwachheit, unser Versagen und unsere Angst zu erleben. Erst dann spüren wir, dass wir Jesus brauchen, um unsere Situation zu meistern. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir. Wie Petrus vor Karfreitag möchte ich alles für Jesus geben, mit ihm durch dick und dünn gehen. Aber wenn es ernst wird und ich die Nagelprobe erlebe, dann mache ich oft einen Rückzieher und vergesse oder verdränge meine guten Vorsätze. Ich komme in keine Prüfungen, die mein Leben bedrohen, wie das bei Petrus befürchtet wurde. Meine Bedrohungen gelten eher meiner Selbstsicherheit, meiner Bequemlichkeit, meinem Welt- oder auch Gemeindebild. Ganz sicher habe ich Jesus lieb, aber ich weiß um meine Grenzen. Jesus führt mich aber über die Grenzen hinaus. Ich muss Jesus lieb haben, denn Jesus sagt auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich muss meine Selbstsicherheit und meine Überheblichkeit drangeben, um Jesus wirklich lieben und ihm nachfolgen zu können. Wir haben als Grundlage unseres Gemeindemottos einwandfrei leben, den ersten Petrusbrief. Und der Petrus, der uns in seinen Briefen entgegentritt, ist ein nachdenklicher, fürsorglicher Hirte, kein forscher Draufgänger mehr. Er ist ein Mann geworden, der in den Stürmen seines Lebens unter der Führung seines Herrn Seelsorger, Diener und treuer Haushalter der Gnade Gottes für die Gemeinden bis heute ist. Petrus' Hände, sein Leben, sind gebunden an seinen Herrn und dessen Auftrag, die Gemeinde zu leiten und ihr voranzugehen. Auch voranzugehen in das Leid und bis in den Tod. Jesus' Seelsorge bewirkte diese Lebenserneuerung an seinem Jünger. Petrus drängt sich nicht mehr vor. Petrus ruft nicht mehr in jeder Situation, hier bin ich. Er tut nur noch, was Christus ihm aufträgt. Und echtes Christsein besteht nicht darin, die Bibel in- und auswendig zu lernen, sich eine Menge Lehren anzueignen und dann mit Leuten, die alle in die gleiche Richtung marschieren, in Gleichschritt zu fallen. Es ist auch nicht einfach, ein humanitärer Dienst, den wir als Christen leben, an Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Es geht darum, einen Weg zu gehen, auf übernatürliche Weise mit einem lebendigen, dynamischen und mitteilsamen Gott unterwegs zu sein. Folglich ist der Kern christlichen Lebens der, Gottes Stimme zu hören und den Mut zu entwickeln, das zu tun, was er uns sagt. Petrus hat so gehandelt seit diesem Spaziergang am See. Wie verhalten wir uns? 3 Anregungen möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Zum Ersten, wenn Sie heute Morgen unvergebene Schuld mit in den Gottesdienst gebracht haben sollten, lassen Sie sich auf die vergebende Seelsorge Jesu ein. Jesus möchte bei Ihnen putzen. Und die Generalreinigung Gottes schafft in ihrem Leben neuen Glanz und Frieden. Zum Zweiten, dienen Sie Gott mit Ihren Gaben. Er braucht sie, lassen Sie sich einspannen. Und das Letzte, folgen Sie Jesus nach. Knüpfen Sie eine Verbindung zu unserem Retter, lassen Sie sich einladen. Entweder völlig neu, wenn Sie Jesus bisher noch nicht nachgefolgt sind, oder auch wieder neu ermutigt, wenn Sie gemerkt haben, dass sich in Ihren Prioritäten etwas verschoben hat. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns lieb hast und dass wir auch mit unserer Liebe darauf antworten können. Aber du siehst unsere Grenzen, du siehst unsere Schwächen und auch oft unser Versagen. Aber danke, dass wir immer wieder zu dir zurückkehren dürfen, dass du immer wieder uns fragst, hast du mich lieb? Und dass wir immer wieder antworten dürfen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So leite und geleite uns auch auf unserem Lebensweg bis zu dem Ziel, das du uns gesetzt hast. Amen.